Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns dass uns als Trainer einfach bewusst ist, dass wir da junge Menschen begleiten auf einem Weg, die alles dafür geben und auch viel in unsere Hände legen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns, also dass uns dieses Abhängigkeitsverhältnis bewusst ist.
Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Heute ist Viola Kleiser zu Gast, österreichische Nationaltrainerin und absolute Expertin in Sachen Sprint und Mindset. Wir sprechen über das perfekte Trainingsklima, das Empowermental Climate, das ihre Athletinnen zur Höchstleistung bringt. Wenn du wissen willst, wie mentale Stärke und Schnelligkeitstraining zusammenspielen, dann bleib unbedingt dran.
Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Dann herzlich willkommen, Viola.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, es freut mich, dass das heute geklappt hat. Wir haben uns ja vor einigen Wochen das erste Mal auch persönlich getroffen, und zwar beim diesjährigen Speed Summit in Dortmund. Das ist eine Trainertagung. Da geht es rund um die Themen ja, Beschleunigung, Schnelligkeit. Und du warst da auch als Rednerin zu Gast. Und ich fand deinen Vortrag super spannend, auch wie du das Ganze praktisch rübergebracht hast. Und deswegen, ja, habe ich danach sofort gedacht, ich muss dich nochmal anschreiben. Vielleicht können wir nochmal eine gemeinsame Podcast-Folge aufnehmen. Und ja, jetzt hat es geklappt, mitten in der Vorbereitung für die Saison 2025. Ihr seid wahrscheinlich gerade mitten im Aufbautraining.
Genau, wir sind gerade mitten im Grundlagenaufbautraining, also machen all die Einheiten, die man am liebsten ganz schnell hinter sich bringen würde.
Als Athletin, als Athlet oder auch als Trainerin?
Ich würde schon sagen, beides.
Ja?
Ja.
Wie sieht da momentan so eine typische Woche aus?
Also im Moment haben wir in der Woche 2, 4, 6, 7, ich würde sagen 8 bis 10 Einheiten. Wir machen sehr viel Grundlage, wir arbeiten zu diesem Zeitpunkt auch sehr viel über Umfang, was Tempoläufe betrifft. Gleichzeitig haben wir natürlich ab Woche 1 die Schnelligkeit und die Hürden dabei, die aber eher wirklich technisch oder einfach auch ein bisschen spielerisch mit, also keine volle Intensität, und natürlich sehr intensive Krafttrainings flankieren das Ganze. Also da kommt in einer Woche schon ganz schön viel zusammen.
Ja, da kommt keine Langeweile auf.
Absolut nicht. Und wenn, dann machen wir nur zu wenig.
Aber wir kommen nachher nochmal genauer zum Training. Ich habe dich ja eben schon im Intro so ein bisschen vorgestellt, aber ich habe bei der Recherche über dich auch gelesen, dass du erst relativ spät mit der Leichtathletik begonnen hast. Mit 14 Jahren hast du im Rahmen von einem Schulwettkampf deine Liebe für die Leichtathletik gefunden. Magst du da vielleicht nochmal so ein bisschen was zu erzählen? Heute bist du ja Nationaltrainerin in Österreich, aber wie sah damals dieser Schulwettkampf aus und wie kamst du dann auch vielleicht so in deine erste Trainingseinheit?
Genau, also eigentlich komme ich aus dem Reitsport und habe auch sehr viel voltigiert, das ist Turnen am Pferd. Also ich glaube, da habe ich dann auch eine ganz gute Grundlage mitgehabt. Und dann gab es so einen Schulwettkampf, da konnten wir 60 Meter laufen, da ist die ganze Klasse hingefahren. Und den habe ich damals, also das war so eine Regionalauswahl, gewinnen können. Und dann hat mich aus dem hiesigen Verein der Trainer angesprochen, ob ich mir nicht die Leichtathletik einmal anschauen möchte. Und am Anfang wollte ich das auch gar nicht machen, aber meine Turnlehrerin war da echt hartnäckig und die hat mich quasi so lange gedrängt, bis ich gesagt habe, okay, dann schaue ich mir jetzt das Leichtathletiktraining einmal an und habe dann hineingeschnuppert. Und es hat mir dann aber eh gleich, also das Laufen und Sprinten an sich, eher einen vollen Spaß gemacht und dann bin ich eigentlich auch dabei geblieben.
Und bist du dann in der ersten Zeit noch parallel ins Voltigier und ins Leichtathletiktraining gegangen oder war das dann wirklich so ein harter Cut von heute auf morgen, ich lasse den Reitsport hinter mir und mache was komplett Neues?
Na, also am Anfang habe ich natürlich versucht, beides parallel zu machen. Man kommt eh schnell drauf, die Zeit geht einem aus. Und vor allem im Reitsport ist es trotzdem über den Erwerb diverser Lizenzen etc., also der Weg nach oben wirklich schwierig. Und in der Leichtathletik war es damals so, dass ich glaube, ich war ein paar Wochen im Training und habe mich bei der österreichischen U16-Meisterschaft fürs 100-Meter-Finale qualifiziert und habe mein Glück nicht fassen können, wirklich in einem österreichischen Finale zu stehen. Habe damals geglaubt, das wird das letzte überhaupt sein und war dann so überwältigt, dass wenn man quasi die Fähigkeit hat, einfach schnell zu rennen, auch ganz schnell da vorne dabei sein kann, wenn man schnell ist. Und dann natürlich hat mich der Trainer darauf angesprochen, ich sollte mich entscheiden etc. Und dann ist die Entscheidung für die Leichtathletik gefallen.
Ja, ich finde auch, das ist so eine der positiven Eigenschaften von der Leichtathletik, dass im Prinzip, wenn das wirklich die Leistung im Vordergrund steht und wenn man eine bestimmte Geschwindigkeit, Weite oder Höhe erreicht und man eine Norm schafft, dass man dann in der Regel auch gesetzt ist. Also, dass die Wege dann doch recht kurz sind. Aber gab es vielleicht in der Anfangszeit auch gewisse Herausforderungen bei diesem Wechsel oder auch zu Beginn dann im Leichtathletiktraining?
Also ich glaube, die erste große Herausforderung, wie es in der Leichtathletik schnell bergauf gegangen ist mit vielen Wettkämpfen, war vielleicht einfach die Schule und das Training zu vereinbaren. Da muss man sicher hineinwachsen. Ich habe aber immer das Glück gehabt, dass ich von zu Hause eigentlich sehr unterstützt worden bin. Es ist dann auch meine Schwester mit ins Training gegangen, die hat dann auch angefangen. Also das war eigentlich ein sehr schöner Beginn, muss ich sagen. Da habe ich nur gute Erinnerungen.
Und dann war es tatsächlich auch so, dass dieses Finale bei den U16-Meisterschaften für dich auch zu dieser Schlüsselmoment war, dem du gesagt hast, okay, ich will mich jetzt hier voll und ganz auf die Leichtathletik konzentrieren und da vielleicht auch, dass es vielleicht auch ein bisschen mehr wird als nur ein Hobby. Weil ich sag mal so, der Hobby ist das eine, aber dann wirklich in den Leistungssport zu gehen, auch mit allen Einschränkungen, die man dann im normalen Leben hat, ist ja dann nochmal ein anderer.
Absolut. Also diese U16-Meisterschaft, die fand damals im Ernst-Happel-Stadion statt. Das ist das größte Fußballstadion, das wir in Österreich haben. Da durften wir damals noch Leichtathletikbewerbe austragen. Und ich war einfach absolut überwältigt. Dieses riesige Stadion, ein Finale. Also da hat es so viele positive Emotionen gegeben. Und das sind ja auch die Emotionen, die einen jetzt quasi immer wieder dazu bringen, weiterzumachen, so viel Zeit zu investieren, eben diese Stadionatmosphäre, die Athletik. Also das hat mir einfach sehr schnell wirklich getaugt und mir dann auch die Energie gegeben, quasi das auch wirklich in Richtung Leistungssport zu machen, ja.
Und irgendwann hat das ja dann auch dazu geführt, dass du über ein Stipendium in die USA gegangen bist. Magst du da vielleicht mal so ein bisschen was zu deinen Erfahrungen erzählen?
Genau, also ich habe ein halbes Jahr an der Universität Wien studiert und bin dann in die USA gewechselt, war dort 2 Jahre, habe dort mein Bachelorstudium beendet. Aus sportlicher Sicht war es vielleicht nicht immer die beste Entscheidung, aber es hat mir persönlich damals geholfen, einfach auch aus einem Vereinstrainingsumfeld mit dem Sportstipendium mein Training, sage ich einmal, zu professionalisieren. Und nach dem Sportstipendium habe ich dann auch in Österreich mir professionellere Strukturen gesucht. Also es war einfach, glaube ich, für mich ein wichtiger Schritt dorthin. Und es war natürlich, also die sozialen und die privaten Erfahrungen, die man an einem Universitätscollege macht. Es war Division One, es war eine große Uni. Also das möchte ich absolut nicht missen, das war schon einmalig. Es wird auch die Leichtathletik oder Track and Field da drüben wirklich noch einmal ganz anders gelebt als bei uns. Es sind viel größere Teams, es gibt eigentlich schon viel mehr von diesem Team Spirit und das alles mitzuerleben, das waren schon wirklich 2 schöne Jahre, ja.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, wenn man dann so aus dem gewohnten Umfeld komplett raus ist, ich sag mal, die USA sind ja jetzt auch nicht direkt um die Ecke, das macht ja auch was für die Persönlichkeitsentwicklung, auch so für die Selbstständigkeit, könnte ich mir vorstellen, weil ich sag mal, wenn man jetzt zu Hause ist, hat man ja noch einen größeren Background, ein größeres soziales Umfeld, auf das man zurückgreifen kann, als wenn man jetzt in einem komplett neuen Ort ist. Also war das auch so einer der Punkte, der dich dann so ein Stück weit weitergebracht hat?
Ja, absolut. Also man wird da mit vielen Dingen schon ins kalte Wasser gestoßen. Also es ist zum Beispiel, man hat ein gewisses Niveau, ein Schulniveau in Englisch und ich komme dann in den Midwesten von den USA. Die haben einen Slang. Ich habe im ersten Training, ich war die einzige Europäerin, einmal gar nichts verstanden, habe mich hinten reingehängt und einfach versucht mitzumachen. Also man wird da gar nicht lang gefragt, sondern man muss gleich liefern. Das Gleiche auf der Uni, mir hat man schon am Anfang gesagt, naja, du schreibst die gleichen Prüfungen, du darfst eher Wörterbuch verwenden, aber schreib einmal eine Essay-Prüfung und schlag daneben im Wörterbuch nach. Also das geht sich ja nie aus. Also man lernt da schon recht schnell, ziemlich eigenständig zu werden und einfach auch auf eine gewisse Art und Weise durchzubeißen oder mutig zu werden. Und das sind definitiv Eigenschaften, die einem dann später auch helfen. Ja.
An welcher Uni warst du genau?
Ich war an der University in Kansas City.
Was ich mir als Sprinterin und Sprinter auch gut vorstellen kann, du warst ja vorhin über die 60 bis 200 aktiv, dass so der ein oder andere Trainer, Trainerin gesagt hat bei einem Wettkampf, du bist ja schnell. Wie sieht es denn mit den 400 in der Staffel aus? Das ist ja auch so ein Ding, was gerade auch an US-Colleges nochmal ganz anders gefeiert wird als in Deutschland. Also ging es da für dich dann auch manchmal über die Viertelmeile an den Start?
Leider nicht nur manchmal, sondern tatsächlich immer öfter. Es ist wirklich was, das kann man sich bei uns in unserem Leichtathletiksystem gar nicht vorstellen, aber an jedem Wettkampf wurde teilweise 100 Meter, 200 Meter und oft dann eben eine der beiden Staffeln oder beide gelaufen und ich bin da wirklich oft zum Zug gekommen. Ich meine, es waren auch coole Erlebnisse, wenn man dann einmal bei so einem Regional-Wettkampf dann einmal ins Finale kommt, Indoor 4x4, also, aber grundsätzlich war das schon wirklich eine harte Zeit. Ob es sportlich, muss ich ehrlich sagen, immer so viel Sinn macht, an der echten Kurzsprinter jede Woche in eine 4x4-Staffel zu stecken, ist die andere Frage, aber durchbeißen, das hat man auf jeden Fall mitgenommen von dort.
Wie war so das Gefühl vor dem ersten 400-Meter-Lauf da? Also ich kann mir vorstellen, wenn der Trainer, die Trainerin kommt, sagt, heute bist du gesetzt für die Staffel, da steigt das Nervositätslevel wahrscheinlich doch so ein bisschen an.
Ja, also absolut, da ist man nervös ohne Ende und dann wird noch ein bisschen gerade indoor ja die Taktik besprochen und wo kann man vorgehen, wo nicht und dann will man natürlich die Staffel nicht hängen lassen. Aber dafür, wenn es einmal gut funktioniert, ist es ein umso besseres Gefühl und ich kann mich erinnern, wir sind damals dann in einem Rennen diesen Universitätsrekord gelaufen und dann haben wir eine Plakette in den Garderoben bekommen mit unseren Namen und so. Also das war dann schon noch cool, wenn es funktioniert.
Ich habe vor einiger Zeit auch eine Podcast-Folge aufgenommen mit dem ehemaligen oder mit dem Sprinter Simon Wolf, der jetzt zum Bobsport gewechselt ist, der auch für 2 Jahre in den USA an einem College studiert und dort auch trainiert und Wettkämpfe bestritten hat. Und er hat auch nochmal so diesen Team-Spirit da sehr plastisch auch beschrieben. Das ist, ja, man reist da mit 30, 40, 50 Leuten an und egal, ob jetzt Werferin, Werfer, Springerin, Springer oder Sprinter, jeder feuert den anderen die andere an. Also war das auch eine Erfahrung, die du gemacht hast?
Absolut, also es wird einfach vom Team viel mehr Zusammenhalt gelebt, weil ja trotzdem auch manche Wettkämpfe auch immer so als Art Teamwettkämpfe gewertet werden, wo jede Disziplin Punkte machen kann. Man hat schon noch das Gefühl, man wird von den Trainern auch viel mehr als Gruppe trainiert und nicht nur als individueller Athlet, so wie es trotzdem die europäische Art und Weise ist, dass es sehr individualisierte Trainingspläne gibt. Gibt es dort einen Trainingsplan Gruppe Sprint? Hat jetzt natürlich Nachteile, hat aber auch eben viele Vorteile. Man sieht sich immer als Team. Es ist dann natürlich nicht so angenehm, also wir hatten ehrlicherweise eine Trainerin und sie war ein sehr strenger Headcoach. Und es war dann halt auch so, wenn ein Athlet oder eine Athletin zu spät ins Training gekommen ist, dann hat die gesamte Gruppe Straftrainings gekriegt. Also der Zusammenhalt wurde positiv und negativ. Die Gruppe leidet gemeinsam, hat Erfolge gemeinsam. Aber das macht schon was mit einem, ja.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nach deiner Zeit in der Leichtathletik, ich hatte eben schon mal den Bobsport angeschnitten, hast du dann auch den Wechsel gewagt vom Sprint in den Bob und konntest dann auch bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi teilnehmen. Was würdest du denn da sagen, sind so die vielleicht auch die größten Unterschiede vom Bobsport hin zur Leichtathletik?
Also die größten Unterschiede sind definitiv das Wetter und auch ein bisschen die Rahmenbedingungen, unter welchen man sprintet. Also ich habe das nicht glauben können, minus 30 Grad, Calgary, ja, jetzt wärm dich auf und sprint halt. Also man hat dann schon kurz gemerkt, wie verwöhnt man eigentlich teilweise schon in der Leichtathletik ist. Oh, ich fliege ins Trainingslager, ich suche mir wärmere Gefilde, ich brauche eine Stunde zum Aufwärmen. Dort hatten wir teilweise nur Asphaltstraßen, dicke Skihosen an. Also wie gesagt, es war kalt ohne Ende und trotzdem haben wir es alle geschafft am Ende des Tages leistungsfähig am Start zu stehen und es waren Weltcups, es auf höchstem Niveau, es hat jeder sein Bestes gegeben. Und das waren schon auch coole Erfahrungen, wenn man dann einfach wieder in die Leichtathletik zurückgeht und sich schon oft denkt, ah, so schlimm ist es jetzt gar nicht, es hat nur 15 Grad draußen. Also das habe ich mir schon mitgenommen von dort.
Ja, aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Also wenn es irgendwie unter 20 Grad war, dann hat man sich schon immer beschwert. Und ich hatte teilweise auch dann die langen Tights bis 2 Minuten vor dem Start noch an, selbst wenn 30 Grad plus waren. Deswegen also bei minus 30 Grad zu sprinten, ist, glaube ich, manchmal für viele Sprinter nur schwer vorstellbar. Aber offensichtlich funktioniert es auch. Wir werden uns ja jetzt so ein bisschen über deinen sportlichen Werdegang unterhalten. Heute bist du ja als Trainerin aktiv. Wie kam es denn irgendwann zu diesem Wechsel von der Athletinnenseite hin zur Trainerinnenseite?
Also ich habe dann am Ende meiner Karriere, ich habe Psychologie und Philosophie studiert und mein Studium ist langsam fertig geworden und ich habe dann bei uns im Heimatverein eigentlich angefangen, eine Nachwuchsgruppe mit 3 Nachwuchsathleten und Athletinnen zu trainieren, also die waren wirklich so 12, 13 Jahre alt, einmal die Woche und es war dann der Fall, dass mein Studium beendet war und ich langsam auch ans Ende meiner Karriere dachte, aufgrund einfach einer Verletzung und es war dann einfach das Gespräch da auch mit dem Verband, ob ich mir vorstellen könnte, im Niederösterreichischen Leichtathletikverband einfach so eine Art Landestrainerinnenstelle anzunehmen und hier in einem Nachwuchskompetenzzentrum, also in so einer Art Sportschule, Sportleistungszentrum, einfach auch die Sparte Leichtathletik ein bisschen aufzubauen, die Gruppe, die ich gerade habe, weiterzumachen. Und das Ganze oder die Leichtathletik ist ja trotzdem immer die große Leidenschaft oder Motivation gewesen und eigentlich hat es mich gefreut, dass sie mir die Möglichkeit geben oder die Chance auch, das zu probieren und so ist eigentlich dann der Einstieg in meine Trainerinnenkarriere passiert.
Damals noch sehr, sehr klein. Du hast gesagt, mit 2 Athletinnen warst du damals am Start. Heute, wie sieht denn deine heutige Trainingsgruppe aus? Also wie viele seid ihr in der Gruppe und welche Disziplinen trainierst du momentan?
Also heute kann man sagen, habe ich eigentlich 2 Trainingsgruppen. Also ich habe einmal die Älteren oder eher die schon Profis oder Halbprofis sind. Das sind eigentlich wirklich interessanterweise alles 400 Meter Hürden und Hürdenläuferinnen. Das hat sich so ergeben. Das sind 5 Athleten, die sind aus dem ÖLV-Nationalkader oder eine Athletin aus Finnland. Und dann gibt es die 2. Gruppe, die bei uns am Nachwuchskompetenzzentrum trainiert. Das sind im Moment 9 Athleten und Athletinnen. Da habe ich das große Glück, dass ich seit heuer von einem 2. Trainer unterstützt werde, dass wir das zusammen machen. Also da haben wir alles. Da haben wir junge Mehrkämpfer, Kurzsprinterinnen, Kurzsprinter. Da sind wir im Bereich Sprint, Sprung, Hürde eigentlich gut gemischt, sage ich einmal.
Und wie habt ihr jetzt die Aufgaben so ein bisschen verteilt? Du hast gesagt, du hast jetzt einen Assistenztrainer.
Genau, also wir haben jetzt insofern die Aufgaben ein bisschen aufgeteilt, weil die junge Truppe mit 9 Nachwuchsathleten in verschiedenen Disziplinen und quasi Gruppe an Erwachsenen und 5 erwachsenen Athleten, die dann teilweise schon auf dem Niveau allgemeine Klasse EM, WM sind, da unterstützt er mich einfach wirklich bei den Nachwuchsathleten. Alles, was gerade in Richtung Mehrkampf geht, kann der 2. Trainer jetzt ein bisschen mehr abdecken. Wir können uns im Training auch oft die Disziplinen ein bisschen aufteilen. Also da versuchen wir einfach wirklich in guter Zusammenarbeit so gut wie möglich alles abzudecken und ist auch wirklich eine große Erleichterung, funktioniert sehr gut, muss ich sagen.
Aber wie sieht denn so deine grundsätzliche Philosophie als Trainerin aus?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube tatsächlich, dass es mir ein großes und persönliches Anliegen ist, 2 Seiten als Trainerin zu vereinen. Die eine Seite ist natürlich, wie wir es klassisch kennen und das ist ja auch mein Ziel, Leistung, Erfolge. Über die wird man definiert, über die wird man beurteilt. Um das geht's letztendlich im Leistungssport. Aber die andere Seite ist trotzdem, wie gesagt, ich habe Psychologie studiert. Ich komme ein bisschen auch von einer pädagogischen Seite. Also ich versuche einfach, glaube ich, Leistung zu erzielen mit den bestmöglichen Rahmenbedingungen für die Athleten.
Wie sehen die bestmöglichen Rahmenbedingungen aus?
Also für mich sind die bestmöglichen Rahmenbedingungen jetzt einerseits natürlich, das kann Sportstätten betreffen, das kann Physiotherapie betreffen, also alles, was wir so kennen, über das man vielleicht redet. Ja. Aber bei mir gehört halt genau, also ich mache mir genauso Gedanken über Sachen wie Persönlichkeitsentwicklung, Athleten, Athletinnenentwicklung, Motivationsentwicklung. Also es ist einfach, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns, dass uns als Trainern einfach bewusst ist, dass wir da junge Menschen begleiten auf einem Weg, die alles dafür geben und auch viel in unsere Hände legen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns, also dass uns dieses Abhängigkeitsverhältnis bewusst ist und dass wir das auch nicht ausnützen. Und das sind einfach Rahmenbedingungen, die für mich sehr wichtig sind. Dass Druck vorhanden ist im Leistungssport, das weiß ich, aber ich versuche auf eine Art und Weise das Training zu gestalten, dass über das hinaus der Druck nicht noch von mir kommt. Zum Beispiel.
Würdest du das auch unter dieser Überschrift Empowerment oder Climate subsumieren?
Absolut, ja.
Weil das ist auch ein Artikel, den ich über dich gefunden habe, da wurde auch so ein bisschen darüber gesprochen. Magst du da vielleicht nochmal so ein bisschen drauf eingehen?
Gerne. Also eigentlich hat es mich sehr gefreut. Im letzten Jahr, wir haben einen großen Verein, der für Gleichberechtigung, Empowerment etc. steht, der heißt 100% Sport. Und der ist an mich herangetreten und hat gefragt, ob er meine Trainingsgruppe im Training begleiten darf und dann auch Interviews führen darf mit Athleten und Athletinnen von mir und dann auch ein Interview mit mir. Weil sie wollen quasi einen Bericht über unsere Trainingsphilosophie schreiben und dann das als Best-Practice-Modell auf ihrer Homepage veröffentlichen. Und da ist genau um diese Sachen gegangen. Also wirklich weniger um Trainingsinhalte, sondern wie kommunizieren wir einander, auf welcher Ebene, welche Aspekte sind mir wichtig, wie fördere ich Eigenständigkeit bei den Athleten, wie schaut Persönlichkeitsentwicklung aus, wie erzählen das auch die Athleten vielleicht von der anderen Seite. Und genau um diese Dinge geht's da. Und ich glaube, das sind einfach Sachen, mit denen beschäftige ich mich auch sehr viel. Und versuche einfach wirklich, wirklich ein gutes Trainingsklima für meine Athleten und Athletinnen zu schaffen.
Ja, weil ich glaube, das ist auch so ein Punkt, das gute Trainingsklima. Es gibt viele Trainingsgruppen, da stimmen die Leistungen, aber da ist tatsächlich das Klima recht schwierig. Und gerade als Trainerin, als Trainer hat man ja auch, du hast gesagt, das ist immer ein Abhängigkeitsverhältnis, aber auch darüber hinaus, was man für, ich sag mal, für ein Gewicht im Leben einer Sportlerin oder eines Sportlers hat, auch für die, ja insgesamt auch für die weitere Entwicklung, dessen sind sich, weiß ich nicht, ob sich da jeder immer so bewusst ist. Und wenn man ja proaktiv sagt, okay, das ist auch ein Punkt, da möchte ich mich als Trainer und Trainer weiterbilden oder da lege ich meinen Schwerpunkt drauf, ist, glaube ich, auch mittlerweile deutlich wichtiger geworden insgesamt so in der Trainings-Community. Oder wie siehst du das?
Also ich gebe dir absolut recht. Gerade finde ich bei sehr jungen Trainern und Trainerinnen merkt man, dass sie sich immer mehr mit diesen Themen beschäftigen. Es gibt ja trotzdem auch viel Angebot für uns. Es gibt Coach-to-Coach-Sessions. Das mache ich zum Beispiel in regelmäßigen Abständen. Man kann sich einfach mit Kommunikationstheorien auseinandersetzen etc. Und ich glaube, das sind genauso wichtige Dinge, als wie ich mir halt jetzt überlege, wie steuere ich das Krafttraining. Es mag vielleicht auf den ersten Blick nicht so wirken, aber für mich persönlich gehört das einfach alles zum Trainerinnen-Dasein dazu.
Also man sieht, es ist viel, viel mehr als nur die Trainingspläne, Zeiten, Weiten, Trainingsgestaltung, sondern die Konzepte, die dahinter stecken, die sind schon ja allumfassend, kann man wirklich mittlerweile sagen.
Und das Positive ist ja doch, also alles, was ich versuche, wirklich meinen Athleten auf diese Art und Weise zu geben, das merke ich wirklich und jetzt über Jahre, das bekomme ich auch zurück. Also Vertrauen, Respekt, ja. Eine gute Kommunikation. Also das ist ja schön, wenn das geht ja in beide Richtungen.
Dann würde ich aber jetzt gerne auch nochmal so ein bisschen genau ins Training reinschauen. Wir haben uns ja vorhin ganz am Anfang so ein bisschen über das Grundlagentraining unterhalten, was momentan so läuft. Aber wenn du gerade mit den 400 Meter Hürdensprinterinnen ein bisschen mehr in die Spezifik reingehst, wie sieht denn da so eine typische Trainingswoche aus?
Also ich sage mal, circa 6 Wochen vor der Saison beginnt man natürlich auch in den Tempolauf-Einheiten mit den Laktateinheiten, dass man natürlich lernt, Laktat zu produzieren. Was bei den 400 Meter Hürdenläuferinnen und Läufern dazukommt, ist natürlich die Spezifik des Hürdenlaufens. Also gerade dieses Rennmodell, das versuche ich wirklich über viele Wochen, beginnend auch schon im Winter, sukzessive aufzubauen. Ich habe eine genaue Vorstellung, der Athlet wird diesen Rhythmus anlaufen etc., den entwickeln wir über diese Wochen. So gleichzeitig findet dann im Schnelligkeitstraining eine Schrittentwicklung oder Schrittgestaltung statt, dass auch dieser Rhythmus laufbar wird und so weiter. Also ich versuche mich einfach dem Rennmodell mit jeder Woche quasi zu nähern. Also ich möchte nicht in die Situation kommen, am Wettkampf zu stehen und überrascht zu werden, weil bei der zweiten Hürde schaut es ganz anders aus als geplant. Das passiert uns eigentlich nie. Also ich versuche wirklich, das Hürdenrennen so vorzubereiten, dass zumindest die ersten 5 Hürden, also wie am Schnürchen, wie einstudiert laufen.
Hast du da bestimmte Beispiele für Trainingseinheiten, wo ihr dann schon Richtung dieses Rennmodells geht?
Also was ich zum Beispiel sehr gern mache, ich kombiniere gerne Wickets, also so Mini-Hürden oder Hütchen kann man aufstellen, wo ich genau eine Schrittlänge vorgebe, die dann im Hürdenrhythmus gelaufen wird. Also zum Beispiel, wenn Frauen einen 16er-Rhythmus laufen, ist das meistens 2,05 bis 2,10. Das heißt, zuerst werden durch die Wickets gelaufen, da versuche ich auch schon Feedback zum Schritt zu geben. Das heißt, die Vorgabe ist auch nicht gepresst oder Frequenz durchlaufen, wie man es vielleicht von einem Kurzsprinter die Wickets gewohnt ist, sondern wirklich schon mit speziellen Vorgaben für den 400-Meter-Schritt. Und dann gehen wir direkt an die Hürden, entweder an den Originalabstand oder an Herdenschritte, also 5er-Rhythmus, 6er-Rhythmus. Aber diese Kombination funktioniert eigentlich meistens sehr gut, weil sie dann das Rhythmusgefühl von den Wickets an die Hürden mitnehmen. Und dann ist der Originalabstand eigentlich, wenn man den so entwickelt, am Ende des Tages nie ein Problem.
Okay. Nutzt ihr dabei auch Technik, also spielt da Technologie mit im Training eine Rolle oder ist es wirklich alles dein Auge und das, was damit einfließt?
Also in den Schnelligkeitstrainings verwende ich den Dynaspeed, das ist eigentlich ein Pendant zum 1080 oder 1080 haben wir auch, wir verwenden beides. Den verwendet man sehr viel bei Zugwiderstandsläufen oder auch, das mache ich ganz vereinzelt, bei supramaximalen Läufen, wobei die supramaximalen Läufe setze ich eigentlich weniger ein, um sie wirklich auf supramaximale Geschwindigkeiten zu ziehen, aber eher mal auch koordinativ zu helfen, Geschwindigkeiten zu laufen, die sie in der frühen Phase der Saison vielleicht von selbst noch schwer realisieren können.
Okay.
Eine Idee habe ich für dieses Jahr, mir vielleicht den Hürdenschritt noch ein bisschen genauer anzuschauen und vielleicht auch das Opto-Jump, was bei Hürdenabschnitte angeht, dann zu verwenden. Aber das ist nur eine Idee, das ist erst im Entstehen.
Das Opto-Jump sind im Prinzip diese Schienen, die auf der Bahn liegen. Da läuft man dazwischen und das wird über Lichtschranken, wird die Schrittlänge gemessen. Ist das
genau,
diese
Schrittlänge, Bodenkontaktzeiten, Druckverteilungen. Und gerade wenn man sagt, beim 400 Meter Hürdenlauf und beim Originalabstand, da geht so viel über Schrittlänge und wie realisiere ich den Schritt, wie können die ihn laufen. Ich glaube, dass wir da sehr viel aufschlussreiche Ergebnisse hoffentlich sehen werden.
Und der Unterschied zwischen dem Dynaspeed und dem 1080, wo sind da die größten Unterschiede? Weil du sagst, manchmal nutzen wir das eine Gerät, manchmal das andere.
Also es ist so, dass das 1080, das wir zur Verfügung haben, hat eine Seillänge von 80 Metern und das Dynaspeed hat schon eine Seillänge von 120 Metern.
Okay.
Das heißt, da kann man einfach ein bisschen variieren. Und das eine Gerät hat jetzt vielleicht ein paar Features. Also am Dynaspeed kann ich den Widerstand auch prozentual zum Körpergewicht einstellen. Im Gegensatz zu dem Modell vom 1080, das wir haben, Dafür kann ich am 1080 beim Zugwiderstandssprint wieder einen Nullpunkt einstellen. Das kann ich beim Dynaspeed nicht. Also es sind wirklich nur so Kleinigkeiten und es kommt ein bisschen darauf an, was ich gerade in der Schnelligkeitseinheit möchte und dann wird getauscht. Also wir sind eh in der absoluten Luxusposition, dass wir beides verwenden dürfen, muss ich sagen.
Ja, wir haben uns am Anfang ja auch schon im Rahmen des Grundlagentrainings so ein bisschen über das Thema Kraft unterhalten. Aber wie sieht es da aus, wenn ihr da so ein bisschen mehr in die Spezifik geht?
Also das Krafttraining baue ich eigentlich ganz klassisch auf, wie für einen Kurzsprinter. Da gibt es überhaupt nichts Neues, da habe ich das Rad nicht erfunden. Klassisch Hypertrophie, Maximalkraft, Schnellkraft, Explosivkraft. Ich glaube, das einzige Neue, was ich heuer dazu nehme, aber da kann ich da jetzt noch gar nicht so viel sagen, weil wir probieren es jetzt, wie gesagt, erst ein paar Wochen aus, ist eben ein bisschen ein Velocity-Based-Ansatz im Krafttraining. Da ändert sich ein bisschen die Zugangsweise zu den Hauptübungen im Training. Also ich versuche mehr über Geschwindigkeit zu steuern, mehr über Power-Output und auch Geschwindigkeitsabfall zu steuern. Das ist, glaube ich, wirklich interessant, weil der klassische Zugang ist eher Gewicht, 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 je schwerer, desto besser. Aber wenn man sich wirklich da hier auch wissenschaftlich ein bisschen einliest in diesen Velocity-Based-Ansatz oder in Geschwindigkeitszonen im Training, glaube ich fast, dass man vielleicht mit weniger Ermüdung sogar mehr Output am Ende des Tages für die Sprinter generieren kann.
Wie kann das konkret aussehen? Also wird dann, sagen wir, beim Kniebeugen 3 Sekunden absenken, 2 Sekunden halten und dann explosionsartig oder in 5 Sekunden, wenn man langsam ist, hoch oder bezieht sich das auf andere Werte?
Das bezieht sich auf andere Werte. Bei uns sieht das im Moment so aus, wir arbeiten mit einer App, die haben die Athleten einfach am Handy. Damit können sie ihre Kniebeugen filmen. Und während dem Video gibt das Video, also da kann man einstellen, also ich arbeite im Moment mit der Kenngröße Velocity Loss, also Geschwindigkeitsabfall. Das heißt, im Moment ist die Vorgabe, ihr sollt euch in einer Range von 7 bis 10 Wiederholungen bewegen. Ihr sollt in Summe 30 bis 35 Wiederholungen schaffen und der Velocity Loss darf nicht größer als 25% sein. Das heißt, es wird die Geschwindigkeit der Hantelstange gemessen, die Durchschnittsgeschwindigkeit, und von der schnellsten zur langsamsten Wiederholung, da darf der Abfall nicht größer als 25% sein, weil ganz praktisch, das sind dann genau die Wiederholungen, wo die Athleten unten sitzen, kaum mehr aufstehen können oder vielleicht sogar sitzen bleiben und sogenannte Fail-Sätze haben. Und die App, also das Video läuft live mit und die App spuckt dann sogar aus, wenn sie drüber sind. Also die sagt dann 30%, dann wissen die Athleten, okay, ich bin in dem Satz zu ermüdet, ich hänge ein und dann kann ein Satz einmal 7 Wiederholungen haben, der nächste einmal 10 Wiederholungen. Da wird natürlich das Gewicht angepasst, aber dadurch versuche ich diesen exzessiven Ermüdungszustand, den man hat, wenn man Fehlwiederholungen hat, einfach zu vermeiden.
Einfach um dann nicht zu sehr in die Belastung reinzugehen und es geht wahrscheinlich dann auch um die technische Ausführung, je müder man wird, desto unsauberer läuft es dann meistens auch ab, dass es zum einen vielleicht ja effektiver das Training ist und weniger Verletzungen mit sich bringt.
Genau. Es ist auch insofern sehr interessant, weil ich erhoffe mir auch dadurch, dass ich viel individueller auf die Tagesverfassung eingehen kann.
Ja.
Weil wenn ich vorgebe, du musst 10 Wiederholungen mit 60 Kilo machen, dann kann das für eine Athletin einmal schwerer sein, wenn sie zum Beispiel gerade in der Blutungsphase der Periode ist, wenn sie davor ist, wenn sie vielleicht an dem Tag eine schwere Prüfung an der Universität hat. Also das kann ja verschiedene Gründe haben. Aber dadurch, dass ich mir wirklich die Tagesverfassung, die aktuelle anschaue, durch diesen Ermüdungszustand, den ich messen kann, kann ich halt über die Wochen viel individueller auf die Athleten eingehen.
Ja. Ist zyklusbasiertes Training ein Ansatz, den du verfolgst?
Zyklusbasiert oder zyklusgesteuert nicht, weil es da, glaube ich, auch noch zu wenig wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, dass das wirklich sein kann. Aber einfach, das gängige Wort dazu ist zyklusoptimiert. Also der Zyklus ist definitiv ein Thema bei uns. Ich gebe den Athletinnen immer mit, sie sollen ihren Zyklus tracken. Wir haben eine ganz offene Kommunikation in der Trainingsgruppe darüber. Und so versuche ich einfach bestmöglich dann auf die verschiedenen Phasen der Menstruation, auch so ich informiere mich da halt, Hormonbildung etc., einfach einzugehen und da das einmal, also das Training optimiert auch nach dem Zyklus zu gestalten.
Würde ich sagen, fließt ja auch so ein bisschen mit in diesen Bereich Empowerment Climate ein, dass auch das natürlich ein Thema sein muss in der Trainingsgestaltung. Und du hast es jetzt auch aufgeführt, da bei den Wiederholungsanzahlen im Krafttraining, dass man anhand dessen auch erkennen kann, okay, ist vielleicht schon zu früh eine Ermüdung eingetreten, nehmen wir lieber mal ein, zwei Wiederholungen raus, um einfach da auch insbesondere Verletzungen vorzubeugen. Funktioniert das nur bei Kniebeugen oder bei allen Übungen, die man mit der Langhantel macht, diese App?
Also diese App übers Video, die wir verwenden, die hat eben kein zusätzliches Gerät, also diese Schnur, die man kennt, die man an die Langhantel hängt, sondern die funktioniert nur über Video. Theoretisch funktioniert es bei allen Übungen, Deadlift, Kniebeuge, auch bei den Gewichtheberübungen. Aber wir haben uns jetzt heuer mal auf die Kniebeuge beschränkt, wenn wir, wie gesagt, selber erst damit anfangen und haben das quasi zu unserer Schlüsselübung gemacht. Später in der Saison, muss ich sagen, möchte ich den Geschwindigkeitsoutboard vor allem beim Umsetzen auch verwenden. Aber mehr Übungen habe ich im Moment noch nicht dazu genommen, nein.
Werde ich aber in die Shownotes reinpacken, weil finde ich eine super spannende App. Packe ich rein und gucke ich mir nach unserer Folge auch nochmal an. Weil ich glaube, das Auge der Trainerinnen und Trainer ist immer noch das Wichtigste. Aber da, wo es technische Möglichkeiten gibt, um sowas wirklich objektiv zu erkennen, und ich sag mal, wenn es dann wirklich nur um, es, wenn ja dann, du sagst, es sind 25-30% Abfall von der Geschwindigkeit, das sind ja dann wahrscheinlich 5 Meter pro Sekunde, irgendwas sowas in dem Bereich, dass es dann langsamer wird. Und es ist dann manchmal, glaube ich, dann doch schwer zu erkennen, beziehungsweise es ist auch einfacher zu steuern dann in dem Moment, genau, zu sagen, okay, hier machen wir jetzt einen Cut, und manchmal vielleicht auch einfacher nachzuvollziehen für die Athletinnen und Athleten, zu sagen, okay, hier nehmen wir das mal so ein bisschen raus.
Genau.
Was spielt, das würde ich auch tatsächlich so ein bisschen in Richtung Verletzungspräventionsmaßnahme schieben, diese Möglichkeit. Was machst du darüber hinaus oder was macht ihr in der Trainingsgruppe darüber hinaus noch so rund um das Thema Regeneration und Verletzungsprävention? Weil gerade auch die 400 Meter Hürden ist ja eine intensive Disziplin.
Also ich glaube, da ist Kommunikation auch ganz wichtig, weil gerade Prävention etwas ist, das einfach die Athleten selbstständig machen sollten oder müssen, einfach in den meisten Fällen. Ich von meiner Seite versuche, auf der einen Seite mal so viel mitzugeben wie möglich, also so viel Wissen über Sehnen, Bänder, Muskeln, viele Mobilisationsprogramme, auch in Abstimmung mit Physios, die dann vielleicht gerade jetzt im Aufbau oft einmal gemeinsam durchgemacht werden, aber dann mit dem Hinweis, das ist dann selbstständig zu machen oder ihr habt euch aus diesen Programmen dann auch selbstständig das rauszunehmen, was ihr zu Hause macht. Und auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es da sehr viel neue Geräte. Also wir haben im Sportzentrum Olympia ein M-Field Pro stehen, heißt das. Das ist so eine neuartige Magnetfeld-Induktionsgerät von Zimmermedizin. Da kann man sich drunter legen. Das hat verschiedene Systeme. Das kann sowohl den Muskel aktivieren, also man kann es vor dem Training verwenden. Es kann den Muskel entspannen. Wir haben extrem gute Erfahrungen damit gemacht bei Muskelverletzungen, dass wir akut mit der Muskelverletzung direkt, wenn es passiert ist, dreimal am Tag unter das Gerät. Also das hat nach so einer Muskelzerrung uns eigentlich das Zurückkommen immer um ein paar Tage verkürzt, als wie ich es in den letzten Jahren gewohnt habe. Also da versuchen wir natürlich auch alles einzusetzen, was wir haben.
Neben den Trainingsinhalten Regeneration, Verletzungsprävention ist aber auch ein zentraler Punkt, um dann wirklich auch Wettkampf zu performen, die mentale Stärke. In einem Interview, was ich auch mit dir gelesen habe, war, dass du die 2017er Saison, deine stärkste Saison, als einen einzigen Flow-Zustand beschrieben hast. Kannst du uns da nochmal mitnehmen, wie das insgesamt ausgesehen hat oder sich insgesamt für dich angefühlt hat und wie du vielleicht auch dieses Gefühl oder dieses Konzept auch von mentaler Stärke mit in deine Trainingsgruppe als Trainerin jetzt mitgenommen hast?
Also ich glaube, man merkt das ja als Athlet selber ganz gut, wenn das Training gut läuft, und dann hat man schon ein bisschen so das Gefühl, ui, jetzt kommt was. Und genauso war es 2017, also da habe ich einfach auf allen Strecken meine Bestleistung verbessern können, bin relativ früh Bestleistung gelaufen und war dann einfach so befreit und so motiviert, dass einfach in diesem Flow-Zustand ich diese Bestleistung auch wirklich unter ganz verschiedenen Bedingungen abrufen konnte. In einem wichtigen Rennen, in einem nicht wichtigen Rennen, mit wenig Gegenwind, mit viel Gegenwind. Und das, diese Saison habe ich einfach wirklich so gut in Erinnerung, weil es hat sich angefühlt, als wäre ich da durchgelaufen. Und ich glaube, solche Flow-Zustände oder solche zwei Monate der Saisonen, wo man wirklich das Gefühl hat, boah, ich bin unbesiegbar natürlich nicht, aber so dieses Gefühl der Unbesiegbarkeit, die sind so wichtig, weil von denen zerrt man so lange, also an die denke ich jetzt noch zurück. Und ich glaube, davon habe ich einfach mitgenommen, vielleicht die Athleten im Training vor der Saison noch mental gut auf die Saison einzustellen. Also mit den Athleten viel darüber zu sprechen, wie definiere ich Ziele, was sind Ziele, wie kann ich mir auch wirklich Ziele setzen, sodass sie so viel wie möglich in so Flow-Zustände kommen und nicht zum Beispiel an ihren eigenen Zielen etc. zerbrechen. Und da kann man schon von Trainerinnenseite ein bisschen unterstützen, wieder mit viel Kommunikation. Und das habe ich jetzt versucht, so mitzunehmen, ja.
Weil ich kann mich da auch noch genau an meine Saison erinnern, in der das so war. Es war bei mir war es in 2009 und du hast es eben so schön beschrieben, man fühlt sich so unbesiegbar. Natürlich gibt es immer Rennen, wo man nicht als Erster über die Ziellinie geht, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, man wächst ständig über sich hinaus und alles ist irgendwie so, funktioniert mit so einer Leichtigkeit. Also so würde ich das beschreiben. Wir haben ja jetzt wirklich schon eine große Zusammenfassung von dem, was du in deinem Leben sportlich alles für die Leichtathletik und für den Sport gegeben hast. Da liegt mir immer eine Frage so auf der Zunge. Was treibt dich denn im Kern an, so viel für den Sport zu geben?
Also ich muss sagen, die Emotionen der Athleten und Athletinnen zu sehen, sowohl negative als auch positive, aber einfach, wir haben es eh vorher schon besprochen, das Gefühl, junge Menschen begleiten zu dürfen, sage ich absichtlich, wirklich ein Wegpartner zu sein und die auch so zu beeinflussen. Also das ist einfach eine wirklich schöne Arbeit.
Und vielleicht auch so, also mir ging es auch immer so, diese emotionalen Höhen und Tiefen, die hat man ja im, ich sag mal, normalen Leben, im Alltagsleben nicht, auch nicht so diese Ziele, auf die man hinarbeiten kann, in einem, ich sag mal, bis in die Haarspitzen motivierten Team. Das sind auch so, solche Sachen?
Absolut, also diese Höhen und Tiefen, die emotionalen, die man selbst miterleben darf, die hat man woanders sicher nicht. Also ein Punkt, ich kann mich gut erinnern, das war eine junge Athletin, die ich eben begleitet habe, und dann hat sie sich für ihre erste Europameisterschaft der allgemeinen Klasse qualifiziert. Das war München 2022. Und wir sind im Teamhotel eingecheckt und dann haben wir gesagt, so, ein bisschen zum Auslaufen, wir laufen jetzt aus und dann rennen wir gleich ins Stadion, in den Olympiapark und schauen einmal ein bisschen rein. Und wir sind da zum Stadion gelaufen und schauen von oben rein, die Hütte war voll. Also da ist uns beide so die Pumpen gegangen. Also das sind so Momente, wenn man die erleben darf, das ist schon wirklich was ganz Besonderes.
Dann kommen wir jetzt zu den 5 Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste zurückblickend. Was war denn dein schönster Wettkampf, vielleicht als Athletin, vielleicht als Trainerin, auch unabhängig vom Ergebnis, also einfach der mit den schönsten Emotionen?
Also als Athletin waren sicher einige Wettkämpfe in dieser Saison 2017. Da habe ich den Europacup gewinnen dürfen oder hatte einfach wirklich viele schöne Rennen. Als Trainerin fallen mir jetzt speziell 2 ein. Das ist einmal, als meine Athletin bei der U23-Europameisterschaft die Medaille gewonnen hat. Das war dieser Finaltag. Da war einfach so viel Druck da und wir haben da so lange drauf hingearbeitet und sie wurde ein bisschen als Favoritin gehandelt und mit dem muss man auch einmal umgehen. Und dann ist sie Dritte geworden und hat sich die Medaille abgeholt. Also das hat man gemerkt bei ihr und bei mir, dass in dem Ziel einmal so die Tränen geflossen. Aber weil einfach die Emotionen da alle raus haben müssen. Also so emotionale, oder heuer hatten wir die Situation, dass wir eigentlich relativ spontan eine U23-Staffel 4x400 Meter der Männer auf die Bahn gestellt haben, weil sich auf einmal 1-2 Athleten so gut entwickelt haben und die sind das letzte Jahr U23 und wir haben gesagt, okay, wir haben eine Chance auf den österreichischen Rekord, wir probieren's. Und die sind auf einer recht windanfälligen Bahn gelaufen, komplett allein. Und ich habe gesagt, Jungs, wir haben jetzt eine Möglichkeit. Ihr rennt zum euer Leben. Das ist die letzte Chance, diesen Rekord. Ihr habt das drauf, aber ihr müsst wirklich alles geben. Und man hat das in deren Gesichtern gesehen. Also die sind gerannt, wirklich allein. Das war so schön dabei zu sehen. Die haben den Rekord, ich glaube, um 2 Sekunden verbessert. Die waren überglücklich, haben sich in eine super Ausgangsposition für weitere Staffelprojekte gebracht, weil sie einfach gezeigt haben, was sie wollen und was sie drauf haben. Und so sind echt schon spezielle Wettkämpfe, ja.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist, glaube ich, auch so was, weshalb man so für den Sport brennt.
Absolut.
Aber ist man als Athletin oder als Trainerin nervöser in solchen Situationen?
Boah, ich glaube tatsächlich als Trainerin, weil ich ein bisschen das Gefühl habe, okay, die gehen in den Callroom und jetzt kann ich nichts mehr machen. Ich kann das nicht mehr beeinflussen. Das ist viel schlimmer, als wenn ich irgendwie weiß, es liegt jetzt an mir.
So auf der anderen Seite, was waren denn vielleicht Wettkämpfe oder auch so eine Zeit, die ein bisschen herausfordernder war?
Also ein schwieriger Wettkampf waren für mich tatsächlich die Olympischen Spiele damals, weil im Gegensatz zu einem Weltcup hat man bei den Olympischen Spielen beim Bobfahren 4 Rennen. 2 am ersten Tag, 2 am zweiten. Und wir waren schon 3 Wochen in dem olympischen Dorf, weil wir die Trainingstage gleich am Anfang hatten und die Rennen als letzte Sportart. Und das waren wirklich 3 lange Wochen. Man hat viel mediale Aufmerksamkeit, man hat viele Trainings, man gibt alles, man fiebert da so hin und ich bin dann krank geworden. Also ich bin wirklich gelegen, habe leichtes Fieber gekriegt. Habe mich irgendwie zusammengerissen, noch diese ersten 2 Rennen zu fahren. War froh, dass ich es gemacht habe, aber es war körperlich sehr anstrengend und habe dann am ersten Renntag einfach so hoch angefiebert, dass das Team gesagt hat oder der Teamarzt, na, sie können mich eigentlich nicht mehr auf die Bahn lassen. Und ich bin am nächsten Tag, ist die Ersatzläuferin die 2 Rennen statt mir gefahren, also die Ersatzbremserin, und ich bin wirklich mit über 40 Grad Fieber im olympischen Dorf gelegen. Also das war schon hart, muss ich sagen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn man so lange im olympischen Dorf ist, du hast angesprochen, der mediale Rummel, alles, also es ist ja Highlife, jeden Tag die Anspannung, die da im Raum liegt, dass es auch irgendwann zermürbend oder zumindest ermüdend ist, wenn man so lange da in diesem Umfeld ist.
Definitiv, weil also die Leichtathletik ist trotzdem in dem Sinne ein bisschen eine Randsportart. Und gerade im Winter ist ja Österreich ja absolut, also wir als Skination, wir haben ein Österreich-Haus, ein großes bei den Winterspielen. Alle 3 Tage eine Goldmedaille, einmal in der Abfahrt da, einmal im Slalom da, dann unsere Skispringer da. Also da war so viel mediales Aufgebot, das war man nicht gewohnt, das hat man nicht gekannt, ne?
Und dann schaue ich immer noch mal gerne so in die Trainingseinheiten rein. Was sind denn so oder waren so Trainingsinhalte, auf die du dich als Athletin besonders gefreut hast und jetzt vielleicht so als Trainerin?
Also ich als Athletin habe mich eigentlich immer sehr auf die Sprinttrainings gefreut, weil einfach dieses Gefühl, schnell zu laufen, das hat mir immer recht taugt. Jetzt als Trainerin taugen mir eigentlich viel mehr Trainings, muss ich sagen. Ich mag gerne vielleicht auch so Trainings im Herbstaufbau, wo noch nicht so ein Stress da ist, wo man mal ein bisschen was probieren kann, wo man vielleicht mal sagen kann, ich gestalte jetzt das Aufwärmen ein bisschen kreativer oder so, wo ein bisschen auch so ein Spaß oder so ein Flow in der Gruppe entsteht. Boah, ich schaue ihnen gerne bei Tempoläufen zu. Also eigentlich, da taugen mir recht viele Trainings, ja.
Und auf der anderen Seite, was waren vielleicht früher Inhalte, von denen du wusstest, sind wichtig, aber wenn ich könnte, würde ich sie aus dem Trainingsbuch rausnehmen? Und gibt es sowas vielleicht heute noch? Also als Beispiel bei mir war das immer Fußstabi im Sand. Also das war, ich glaube, jeder, der den Podcast schon eine Weile hört, hat die Geschichte schon das ein oder andere Mal mitbekommen. Das ist jetzt nichts, weshalb man mit der Leichtathletik oder dem Sprinten beginnt, barfuß durch den Sand zu laufen.
Ja, ist bei mir ähnlich. Kann ich eigentlich die Frage als Athletin und als Trainerin gleich beantworten? Das ist einfach hinten raus nach so richtig langen Sachen, Trainingseinheiten, dann noch ein Rumpfprogramm oder ein Stabi-Programm oder der Wadenheber nach 4 Stunden Training. Also das sind so Sachen, da ist man auch als Trainerin dann wirklich schon müde und sitzt den Athleten. Es ist absolut notwendig, aber wenn wir eine Welt kriegen könnten, wo wir darauf verzichten könnten, war es auch okay.
Ja, dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage. Und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen, Athleten oder vielleicht auch deinem Jüngeren ich mit auf den Weg geben wollen?
Ich glaube, ich würde mir selber oder jungen Athleten, Athletinnen jetzt tatsächlich auf den Weg geben, unter dem Argument Leistung trotzdem viel mehr seine eigenen persönlichen Grenzen zu wahren. Also sich sein Umfeld sehr genau aussuchen, viel auf sein Bauchgefühl hören, den Spaß nicht verlieren, weil ich glaube, dass dann letztendlich trotzdem die größte Leistung da ist, wenn man die Sache gern macht und leidenschaftlich dafür brennt und gut aufgehoben ist und so auch einfach gut aus seiner sportlichen Karriere rauskommt.
Ja, ich glaube, das waren sehr, sehr schöne Schlussworte für unsere Folge. Viola, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dann, ja, vielleicht bis bald.
Ja, vielen Dank dir, war ein super Gespräch.
Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.